Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute darf sich Hans-Jürgen Bartsch nicht verquatschen. Die Atomkraft steht vor der Tür und mir bleibt kaum Zeit, etwas dazu zu sagen. Unsere Experten wollen und sollen jetzt gleich den Raum einnehmen. Doch vorher ein kurzer Einstieg wie üblich beim Hörsaal und als Erinnerung auch zu gestern, als wir schon über Tschernobyl und die Lehren daraus informiert haben.
Was macht eigentlich eine hochzuverlässige Mensch-Maschine-Beziehung aus?
Durch Tschernobyl rückte ein gemeinsamer Gegner in den Fokus, die Atomkraft.
Das verdammte Atom hat allen den Kopf verdreht.
Wie kann man Daten aggregieren über die Wahrscheinlichkeit ihres Versagens?
Keine Erfahrungswerte. Natürlich ist das falsch. Wir haben die Erfahrungswerte von 1986.
Die sofortige Totalzerstörung einer kerntechnischen Anlage.
Gerade alterfahrene Nuklearexperten wussten schon früh, dass es sich bei der Atomkraft um eine hochriskante Technik handelt.
Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima werden sich wiederholen. Was tun wir, wenn?
Einer der größten Kenner des ewigen Streits um die Atomkraft ist der Historiker Joachim Radkau. Sein Name war schon gestern mehrfach in unserer Sendung gefallen. Auf der internationalen Tagung der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung hat der Professor am 2. Dezember 2016 über das Thema gesprochen: Tschernobyl, Wendepunkt oder Katalysator der Umweltpolitik.
Ich möchte in meinem Vortrag drei Thesen vertreten. Erstens, Aufstieg und Niedergang der deutschen Atomwirtschaft sind nur aus transnationalen Zusammenhängen heraus zu verstehen. Zweitens, um auf die Titelfrage zu antworten, Katastrophen wie Tschernobyl werden vor allem als Katalysator wirksam dort, wo bereits Handlungspotenziale bestehen. Die deutsche Anti-AKW-Bewegung entstand ja über ein Jahrzehnt vor Tschernobyl. Sie war ja sogar in den letzten Jahren vor der Reaktorkatastrophe abgeflaut gewesen. Übrigens scheint mir diese Katalysatorfunktion auch für die DDR zu gelten, obwohl die Gegnerschaft gegen die Kernenergie dort nie so verbreitet war wie im Westen. Drittens, die Geschichte der Atomwirtschaft und auch die der Energiewende ist ganz wesentlich eine Geschichte der Zukunftserwartungen und damit zugleich eine der Überraschungen. Bitte erwarten Sie keine in sich zusammenhängende Erzählung von mir. Einstweilen erscheint es aussichtslos, die weltweite Geschichte der Atomkraft in ein einziges großes Narrativ zwängen zu wollen. Stattdessen möchte ich eine Reihe von Schlaglichtern bieten, die die genannten drei Thesen erläutern und dabei auf manche Aspekte verweisen, die meinem Eindruck nach noch keine genügende Beachtung gefunden haben. Die Anfänge der bundesdeutschen Kernenergieentwicklung erklären sich vor allem aus einem internationalen Trend der weltweiten Atomeuphorie im Gefolge der Genfer Atomkonferenz vom August 1955 und sie erklären sich am allerwenigsten aus einem heimischen Energiebedarf. Im Gegenteil, das erste deutsche Atomprogramm wurde ausgerechnet 1957 beschlossen, zu Beginn der großen Überproduktionskrise der Ruhrkohle. Aber auch die Gegenbewegung, die sich in den frühen 1970er Jahren sammelte, entsprang keiner German Angst, wie oft so hämisch behauptet wird. Selbst den meisten deutschen Kernkraftgegnern war nicht bewusst, dass die frühesten Impulse der deutschen Gegenbewegung aus den USA kamen. Holger Strohm, heute längst vergessen, der das erste umfangreiche deutsche Kompendium von Anti-AKW-Argumenten verfasste, Friedlich in die Katastrophe, das wurde von Auflage zu Auflage dicker bis auf Bibelformat, war Vorsitzender der deutschen Sektion der Friends of the Earth und seinen Informationsvorsprung hatte er durch seine amerikanischen Connections erlangt. Weit mehr als allgemein bekannt ist, stand am Anfang der deutschen Anti-AKW-Bewegung die Information, nicht die Panik. Damals hatte man ja noch keine Reaktorkatastrophe vor Augen. Überhaupt habe ich in meiner Ära der Ökologie die These vertreten, dass die Umweltbewegung in ihrer Essenz nichts weniger als eine neue Aufklärung ist und nicht primär eine Geschichte von Angstreaktionen. Aber es fehlt der Anti-AKW-Bewegung und überhaupt der Ökobewegung noch vielfach an Geschichtsbewusstsein. Merkwürdigerweise sind die US-amerikanischen Ursprünge der Kernenergie-Kontroverse selbst unter amerikanischen Umwelthistorikern seit langem vergessen. Und zwischen den Atomkonflikten in den USA und in der Bundesrepublik besteht eine auffällige Ungleichzeitigkeit. Das mag die wechselseitige Unkenntnis erklären. In den USA kulminierte der Konflikt bereits in den 1960er Jahren. Da gab es einen direkten Übergang von der Protestbewegung gegen Atomwaffentests in der Atmosphäre zu den Protesten gegen zivile Kernkraftwerke. Ein Bindeglied war der Protest gegen das sogenannte Plowshare, also Pflugscharprogramm, dessen Titel auf die Devise der Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen anspielte, das Programm eines zivilen Einsatzes von Atombomben, um einen neuen Panama-Kanal, Panatomic Canal, auf Meeresniveau zu sprengen. Die Kritik an Kernkraftwerken verschärfte sich in den USA in den späten 60er Jahren, als Versuche ergaben, dass auf das Notkühlsystem bei schweren Störfällen nur begrenzt Verlass ist, worauf sich im Klartext die reale Möglichkeit einer ungeheuren Katastrophe ergab, die das friedliche Atom doch in die nächste Nähe der Bombe rückte. Ich möchte mal darauf hinweisen, auf ein Buch, ich finde das interessanteste Buch über US-amerikanische Kritik an der Kernkraft von einem Insider, verfasst von David Okrent, der sagt, 1966 hätte es in der amerikanischen Reaktorsicherheitskommission eine regelrechte Revolution gegeben, als schlagartig klar geworden ist, dass ein Super-GAU möglich ist und auf die Sicherheitssysteme der bestehenden Kernkraftwerke kein Verlass ist. Mitte der 70er Jahre dagegen, auf dem Höhepunkt des Atomkonflikts in der Bundesrepublik, war es in den USA bereits wieder ruhig geworden. Zwar gab es keinen prinzipiellen Ausstieg aus der Kernenergie, de facto wurden jedoch keine neuen Kernkraftwerke bestellt. Der Hauptgrund waren ganz einfach die hohen Kosten. Heute wissen nur noch wenige, dass die erste europäische Großdemonstration gegen ein geplantes Kernkraftwerk nicht in Deutschland, sondern erstaunlich in Frankreich stattfand, am 12. April 1971 im elsässischen Fessenheim. Und kurz darauf strömten 10-mal so viele Demonstranten an die 15.000 zu dem Reaktorbauplatz bei Bugey an der Rhone. Die Kundgebung gipfelte in einem großen antinuklearen Fest im Juli 1971. In Straßburg trafen sich am 28. Dezember 1971 Vertreter von angeblich rund 50 Anti-Kernkraft-Initiativen aus verschiedenen Ländern. Eine antinukleare Internationale zeichnete sich ab. Vorbilder von jenseits des Rheins waren bei der Besetzung des Bauplatzes für das geplante Kernkraftwerk Wiehl am 18. Februar 1975 von Bedeutung, mit der der Anti-AKW-Protest in der Bundesrepublik erstmals als militante Massenbewegung in Erscheinung trat und schlagartig in die Hauptschlagzeilen der Medien rückte. Noch 1974 ergab eine Untersuchung des Bartel-Instituts, dass unter etwa 10.000 deutsche Presseartikeln über die Kernenergie nur ein winziger Bruchteil kritisch war. Entgegen dem, was später oft behauptet wurde, kam der primäre Impuls nicht aus den Medien, keine Sensationsmacher der Medien. Man kann auch daran ermessen, in welchem Maße die am Ende erfolgreiche Bauplatzbesetzung in Wiehl im Frühjahr 1975 von ihrem Überraschungseffekt profitierte, wogegen die französische Obrigkeit damals schon gewarnt war. In der Folgezeit, als Frankreich zur unbestrittenen Hochburg der Kernenergie geworden war, wurde es vor allem in der Atomlobby beliebt, einen klischeehaften Kontrast zwischen Deutschland und Frankreich zu konstruieren. Frankreich als das Land der Rationalität, des Glaubens an den Fortschritt, Deutschland als das Land der Romantik, des Unbehagens an der Moderne. In scharfem Kontrast zu der Erfolgsgeschichte deutscher industrieller Technik erfand man sogar eine deutsche Tradition romantischer Technikfeindschaft. Nach Tschernobyl erschien ein Enzensberger Kursbuch mit dem Titel »Gau, die Havarie der Expertenkultur«. Da wurde auch ich um einen Beitrag gebeten. Da die Atomlobby ihre Gegner so gerne als Angsthasen lächerlich gemacht hatte, leistete ich mir das grimmige Vergnügen, die Kernenergieentwicklung als eine Geschichte krampfhafter Angstabwehr darzustellen. Denn gerade alterfahrene Nuklearexperten wussten schon früh, dass es sich bei der Atomkraft um eine hochriskante Technik handelt. Bis in die frühen 60er Jahre wurde über die Risiken noch relativ offen geredet. Erst danach, als die ersten atomaren Großkraftwerke in Auftrag gegeben wurden, setzten Sprachregelungen ein. Nicht zuletzt darin besteht der intellektuelle Reiz einer Erkundung der atomaren Frühzeit. Ich selbst, ursprünglich Kernenergie-Anhänger, näherte mich durch derartige historische Entdeckungen, nicht auf dem Umweg über die Geschichte, mir und mir den Gegnern der Kerntechnik, von deren Existenz ich gar nicht gewusst hatte, als ich 1973 mit der Erforschung der Kernenergie-Geschichte begann. Ein gereimter Band von einem Fritz Wolf, das lustige Atom, der in den 50er Jahren mehrere Auflagen erlebte und der in der Atomszene gern verschenkt wurde. Der frühere Atomminister Balke, der hatte von einem ganzen Stapel, hatte, schenkte mir ein Exemplar. Dieser Band verfällt mitunter in schwarzen Humor. Zitat: Schon jetzt erscheint es manchmal hart, was sich an Chromosomen paart, was durch Bestrahlung werden kann, da denkt man lieber gar nicht dran. Das erste deutsche Standardwerk zur Reaktortechnik, verfasst von dem alterfahrenen Kraftwerksbauer Friedrich Münzinger, enthält den warnenden Hinweis, man höre und staune, radioaktive Gifte seien 1 bis 1.000 Millionen Mal so gefährlich wie chemische, und noch weitere Passagen von einer Art, wie man sich später nur in Anti-AKW-Pamphleten findet. Otto Haxel, in der Folge technischer Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, bemerkte 1952 lakonisch, jedes Urankraftwerk sei zwangsläufig eine Kernsprengstofffabrik. Robert Gerwin, später ein publizistischer Herold der Atomlobby, gruselte sich 1959, Zitat, wird der gesamte heutige Energiebedarf der USA durch Atomkraftwerke gedeckt, dann würde wöchentlich so viel Radioaktivität entstehen, wie 4.500 Atombomben erzeugen. Man kann die Reihe ähnlicher Hinweise aus der atomaren Frühzeit noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen. Zwischenbemerkung, stand viel in Kontakt mit dem Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis, der schon in den 70er Jahren Gegner der Kernkraft war, obwohl er damals der CDU nahestand. Und der meinte, die Anti-AKW-Bewegung hätte von Anfang an die Unlösbarkeit der Endlagerproblematik in den Mittelpunkt stellen können. Auf die Weise hätte sie mit juristischen Mitteln die ganze Kernenergieentwicklung kippen können, während das nukleare Risiko damals noch zu hypothetisch war, zu wenig knallhart, juristisch fassbar. Es hatte jedenfalls seine Gründe, wenn das volle Risiko der Atomkraftwerke nicht auch nur annähernd zu versichern war, weder in den USA noch in der Bundesrepublik. Gerade aus liberal-ökonomischer Sicht war das die Ursünde des Aufbaus der Atomwirtschaft. Das finde ich nur interessant, eine Dialekte zwischen Atomeuphorie und Horror vor der Atomkraft war in der Entwicklung frühzeitig angelegt. Ohnehin spiegelte die Begeisterung für das friedliche Atom mehr eine veröffentlichte als die wahre öffentliche Meinung. Schon Ende der 50er Jahre kam heraus, dass es in der Bevölkerung weit mehr Sorgen als Hoffnung gegenüber der Kerntechnik gab. Noch so eine besonders nette Story. Ein Berater des RWE in Atomfragen, Oskar Löbel, der das Unternehmen der Nazizeit vor gigantischen Windkraftprojekten gewarnt hatte und deshalb, er war von seiner Herkunft Halbjude, vom RWE über die Nazizeit gerettet wurde, spezialisierte sich zu jener Zeit darauf, optimistische Kostenprognosen der Atomlobby auseinanderzunehmen, und bemerkte spöttisch, wie großspurige Anbieter von Atomreaktoren kleinlaut würden, sobald das RWE sie darauf festzunageln suchte, sie sollten die versprochenen niedrigen Stromkosten vertraglich garantieren. Und im Stil des Anfangs der Asterix-Hefte, die das freie Gallierdorf als eine Insel im Römerreich präsentieren, schildert er die großen Stromerzeuger als eine Insel der Nüchternheit mitten im nuklearen Rausch. Zitat: Alles war hoffnungsvoll gestimmt, das Atomzeitalter war angebrochen, die Zukunft hatte begonnen. Nur eine Gruppe machte Vorbehalte, es waren dies die großen Stromversorgungsunternehmen, darunter das größte von ihnen, das RWE. Sie wollten an das goldene Zeitalter nicht glauben. Ironie der Geschichte, sucht man in den 60er Jahren nach skeptischen Stimmen zur Zukunft der Kernkraft, findet man sie ja noch am ehesten im Umkreis des RWE, das sich ein Jahrzehnt darauf an die Spitze der Atomlobby stellte. Weit abseits der späteren Anti-AKW-Bewegung gab es frühzeitig auch unter Experten ein Bewusstsein des nuklearen Risikos. In den frühen 60er Jahren plante die BEWAG, die Berliner Kraft und Licht AG, ein Atomkraftwerk in West-Berlin auf der Wannsee-Insel. Ich glaube, das hat in letzter Zeit auch hier in Berlin Schlagzeilen gemacht. Und sogar der damalige regierende Bürgermeister Willy Brandt stand hinter dem Projekt, musste sich jedoch von dem Bonner Atomminister Siegfried Balke belehren lassen, dass bei einem schweren Störfall die Bevölkerung in weitem Umkreis evakuiert werden müsse. Man stelle sich vor, ein erheblicher Teil der Westberliner hätte in die DDR evakuiert werden müssen, wenige Jahre nach dem Mauerbau. Ich traute meinen Augen nicht, als ich dieses der Öffentlichkeit anscheinend unbekannte Projekt in den Akten entdeckte. Ende der 60er Jahre plante die BASF ein firmeneigenes Atomkraftwerk bei dem Ballungszentrum Mannheim-Ludwigshafen. Das wäre eine Konkurrenz für den vom RWE projektierten, damals größten Atomkomplex der Welt bei Biblis gewesen. Und da machte kein anderer als Heinrich Mandl, der kommende Atompapst des RWE, die Bundesregierung darauf aufmerksam, dass großstadtnahe AKWs in den USA wegen des gewissen Restrisikos wohlweislich vermieden würden. Man denke 1966 die Revolution der amerikanischen Reaktorsicherheitskommission. Auch eine Ironie in der Atomgeschichte. Ausgerechnet der spätere Atompapst stieß die Bundesregierung auf das atomare Restrisiko. Aus der Nähe besehen erscheint das bundesdeutsche Establishment in Fragen der Kernenergie nicht so geschlossen, wie es sich die Anti-AKW-Demonstranten bei Zusammenstößen mit der Polizei darstellte. Ein ganz entscheidender Punkt war sicherlich der, dass Frankreich Atommacht war, Atommacht im militärischen Sinne, und ist, und von daher stand der dortigen Nukleartechnik bereits ein umfangreicher organisatorischer Apparat zur Verfügung, mit dem sich die deutsche Atomkommission nicht im Mindesten vergleichen konnte. Von der Ferne wirkt die deutsche Atomkommission noch immer so gewaltig wie so ein Superhirn. Als ich an die Akten rangelassen wurde, war ich verblüfft, ein ziemlich chaotisches, entschlussunfähiges Sammelsurium von Gremien zu finden. Vollends nach der Ölkrise vom Herbst 1973 setzte die französische Regierung von der wachsenden Kritik an der Kernkraft unbeirrt alle ihre Machtmittel ein, um nahezu die gesamte französische Elektrizitätsversorgung auf atomare Basis zu stellen und, Zitat von Michael Best, mit atemberaubender, drakonischer Kühnheit Frankreich in der Kerntechnik zur weltweiten Führungsmacht zu machen. In den späten 70er Jahren war der Widerstand gegen Kernkraftprojekte in Frankreich zeitweise noch gewalttätiger als in der Bundesrepublik. Wenn er dennoch am Ende stecken blieb, war wohl dafür der französische Zentralismus und der militärische Rückhalt der entscheidende Grund. Damit ein Protest sich ausbreitet, muss er nicht nur Grund zur Empörung haben, sondern auch eine Chance zum Erfolg erkennen, sonst wird er auf die Dauer frustriert. Das war offensichtlich in der Bundesrepublik mehr als in Frankreich der Fall. Das bundesdeutsche Genehmigungsverfahren von Kernkraftwerken besaß zumindest formal ein dezentrales Element, ganz im Gegensatz zu Frankreich, mit den lokalen Erörterungsterminen. Da gab es ein Forum für Kritiker, die mit den Kernkraftwerken in nächster Nachbarschaft leben sollten. Zwar erwiesen sich die lokalen Erörterungstermine häufig als Farce, da der Bau der Kernkraftwerke längst mit der Landesregierung abgemacht war, aber gerade diese Erfahrung brachte Kritiker, die sich nicht ernst genommen sahen, erst recht in Rage und zerstörte das Vertrauen in die Rechtschaffenheit des Genehmigungsverfahrens. Und dann die Erfahrung mit der Polizei. Die protestierenden deutschen Studenten der 68er-Revolte glaubten in der Regel, die deutsche Polizei sei besonders brutal, weil es in ihr noch viele ehemalige Nazis gab. Wer sich dagegen in Frankreich den Demonstrationen gegen das Brüterprojekt von Malville Beteiligte, sah sich eines anderen belehrt. Wie es in einer Broschüre gegen den Atomstaat mit Texten von Wolf Biermann, Klaus Traube und Günter Wallraff heißt, Zitat, im Vergleich zu Malville war Brockdorf ein Spaziergang, und ich meine auch in Brockdorf gab es bürgerkriegsähnliche Szenen, mit Nebelgas und Offensivgranaten schoss die Polizei wie im Krieg. Im internationalen Vergleich erkennt man einen großen Vorteil unseres Landes, den es mit anderen Nicht-Atommächten teilt, dass es hier trotz anfänglicher militärischer Ambitionen nie zur Ausbildung eines militärisch-industriellen Komplexes gekommen ist, die die Atomwirtschaft nach außen abgeschottet hätte. Der größte Bestseller der Anti-AKW-Bewegung ist ja Robert Jungs Atomstaat von 1977 gewesen. In Wahrheit bestand jedoch die besondere Chance der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung darin, dass es bei uns nie zur Ausbildung eines förmlichen Atomstaats gekommen ist. Lothar Hahn, der unter der rot-grünen Bundesregierung Chef der Reaktorsicherheitskommission wurde, hat mit seinen Insiderkenntnissen das bis zur Gegenwart durchgezogen. Lothar Hahn weist in seinem gemeinsamen Buch darauf hin, dass in der Bundesrepublik schon seit 1982 kein neues Kernkraftwerk in Auftrag gegeben wurde, ganz einfach aus einem Mangel an ökonomischem Interesse. Das ist noch ein interessanter Punkt, den ich auch lange nicht so klar erkannt habe. Ein latenter Ausstieg aus der Kerntechnik läuft also schon seit Jahrzehnten, begann schon vor Tschernobyl, aber eben ohne ein Konzept für die Zukunft der Energieversorgung. Im Jahr 1999 war ich zu einer internationalen Konferenz zur Reaktorsicherheit auf dem Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, oberhalb von Ascona geladen. Als ich dort mit einem Sprecher der Atomlobby, mit dem ich mich davor gestritten hatte, einen Nachtspaziergang unternahm und ihn fragte, wie sich die Energiewirtschaft eigentlich die fernere Zukunft vorstelle, schritt er zunächst schweigend neben mir her und erwiderte dann im Dunkeln mit bitterer Stimme, wie könne ich eine derartige Voraussicht von solchen Unternehmen erwarten, die bei Bedarf sogar die Pensionsfonds ihrer eigenen Angestellten angriffen. Heute demonstriert das britische Atomkraftprojekt von Hinkley Point, das den britischen Steuerzahler mindestens 25 Milliarden Euro kosten dürfte und ja von Chinesen gebaut wird, in aller Krassheit die ökonomische Irrationalität der Kernenergie. Ein Kollege von mir hörte von einem britischen Finanzmann bei einem internen Treffen, wir Deutschen könnten doch froh sein, dass wir uns ungehindert auf die erneuerbaren Energien verlegen könnten, da wir keine Atomkraftwerke bräuchten, um Kosten der militärischen Atomrüstung zu verstecken. Ei, ei, kann man nur sagen. Mittlerweile ist im weltweiten Überblick weit deutlicher geworden, als dies noch im Atomkonflikt der 70er Jahre der Fall war, dass militärische Interessen nicht nur am Ursprung der Kerntechnik standen, sondern auch weiterhin eine wesentliche Triebkraft bildeten. Weist manches darauf hin, dass es auch für Japan gilt, das zwar keine Atommacht ist, aber sich die Option noch offen halten will. Ich habe mal in Japan ein langes Gespräch darüber mit Aichi Kido gehabt, der auf Deutsch auch ein Buch bei Paul Rugenstein herausgebracht hat. Der vertritt diese These, auch wenn sich das nicht exakt quellenmäßig begründen lässt. Das wurde durch die Zauberwelt der frühen Atomeuphorie verdeckt, wo das friedliche Atom die erlösende Gegenwelt zur Atombombe, den paradiesischen Kontrast zur atomaren Apokalypse bildete. Wie so oft tendiert das utopisch angehauchte Zukunftsdenken zu Himmel-Hölle-Kontrasten. In Wahrheit gab es nicht nur bei den Atommächten, sondern auch in Bonn bei der frühen Atompolitik militärische Hintergedanken. Adenauer und Strauß, die dem US-amerikanischen Atomschild nicht trauten, planten einen Bau von Atomwaffen in Kooperation mit Frankreich. Als jedoch de Gaulle, der die Force de Frappe für Frankreich allein haben wollte, die bereits angelaufene Zusammenarbeit abbrach und sich zur gleichen Zeit die SPD als Partei des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, nicht zuletzt auch der Forcierung des friedlichen Atoms zu profilieren suchte, fluchte der alte Adenauer vor dem CDU-Vorstand, Zitat, das verdammte Atom hat allen den Kopf verdreht. Ein denkwürdiges Adenauer-Wort, das in Erinnerung gehalten zu werden verdient, eigentlich auch in die Schulbücher sollte. Insgesamt ist gerade im transnationalen Vergleich der Befund eindeutig. Tschernobyl konnte in der Bundesrepublik zumindest längerfristig den Ausstieg aus der Atomkraft und die Energiewende vorantreiben, weil der Boden längst dafür vorbereitet war. Die Gegenbeispiele sind England, Frankreich und Japan, selbst noch nach Fukushima. Im offiziellen japanischen Sprachgebrauch handelt es ja bei Fukushima um keine Reaktorkatastrophe, sondern um das große ostjapanische Erdbeben. Und beim Erdbeben gibt es keine Schuldigen. Das Buch des damaligen japanischen Premierministers Naoto Kan über seine Erfahrungen in den Tagen danach gibt erschütternde Einblicke in die Unverfrorenheit, mit der sich die führenden Leute des TEPCO-Konzerns, der die Reaktoren von Fukushima betreibt, aus der Verantwortung zu stehlen versuchten. Dabei hatte Japan, wie ich von ihm erfahren habe, vor einem Jahr lernte ich ihn auf einer Japan-Reise persönlich kennen, dabei hatte Japan noch Glück im Unglück gehabt. Stellen Sie sich vor, das kommt auch in diesem Buch vor, leicht hätte es dahin kommen können, dass auch die Region um Tokio, also ein erheblicher Teil der japanischen Bevölkerung, hätte evakuiert werden müssen. Eine nationale Katastrophe, fast noch schlimmer als der Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Naoto Kan wurde darüber zum Gegner der Atomtechnik. Dadurch hat er sich in seinem eigenen Land politisch isoliert und ist angeblich hier in Deutschland populärer als im eigenen Land. Japan bringt mich noch auf folgenden Aspekt, der, finde ich, noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung, und ich meine, das große Standardwerk zur Anti-AKW-Bewegung gibt es eigentlich noch bis heute nicht. Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung sollte nicht nur auf die Demonstrationen und die Zusammenstöße mit der Polizei schauen, sondern auch auf Vernetzungen der Protestbewegungen mit kritischen Wissenschaftlern, mit Medien, Politikern, Kirchenleuten und nicht zuletzt auch Juristen. Dieses Zusammenwirken, das für den Erfolg dieser Bewegung entscheidend war, ist, soweit ich sehe, noch nie in einer groß angelegten Untersuchung dargestellt worden. Da macht sich die Spezialisierung der einschlägigen Forschung bemerkbar, nicht Politologen, Soziologen, Juristen, Theologen und so weiter und so weiter. Demonstrationen allein bewirken noch nichts. Auch für fragwürdige Ziele lassen sich Leute auf die Straße bringen. Was nun international wenig bekannt ist, auch in Japan gab es seit langem lokale Anti-AKW-Initiativen, aber an dieser Vernetzung hat es weithin gefehlt und das war ihr Verhängnis. So jedenfalls hat es mir Helmut Weidner vom Wissenschaftszentrum Berlin geschildert, der die japanische Umweltbewegung seit Jahrzehnten verfolgt. Weidner zufolge ist diese Vernetzung hier in Deutschland vor allem von pragmatischen 68ern geleistet worden. Die These hat mir gut gefallen, weil ich auch selber zu diesem Genre gehört habe. Das ist nebenbei ein ganz neuer Blick auf Langzeitwirkung von 1968. Für die umfangreiche 68-Forschung waren die pragmatischen 68er meist am wenigsten interessant, nicht die RAF-Leute waren da viel aufregender. Durch den Seitenblick auf Japan bemerkt man Erfolgsbedingungen der deutschen Anti-AKW-Bewegung, die noch zu wenig gewürdigt worden sind. Als ich vor über 40 Jahren mit meinen Recherchen zur Genese der bundesdeutschen Atomwirtschaft begann, mir aus purer Neugier als aus irgendeinem Kalkül, es war ja damals für einen jungen Historiker, der noch was werden wollte, ein ziemlich verrücktes Unterfangen, intendierte ich eine Vorgeschichte der Zukunft. Meine erste Entdeckung bestand darin, dass es die zivile Kernkraft, von der seit den 50er Jahren so viel geredet wurde, realita noch kaum gab, die Geschichte der Kernenergie vielmehr bis in die jüngste Zeit eine Geschichte der Zukunftserwartungen war. In den letzten Jahren habe ich diesen Ansatz mit weiterem Horizont wieder aufgenommen und an einer Geschichte deutsch-deutscher Zukunftserwartungen seit 1945 geschrieben. Das ist nicht zuletzt eine Geschichte der Überraschungen und ihrer Überrumpelungseffekte, wenn Unerwartetes eintritt. Ist die Zukunftsgeschichte manchmal auch ganz lustig als eine Geschichte der Überraschungen und Überrumpelungen. Da ist nun die Geschichte der Atomtechnik ungemein ergiebig und auch die Geschichte der Gegenbewegung. In den Jahren vor Tschernobyl war die Kontroverse um die Kerntechnik abgeflaut. Die deutsche Öffentlichkeit wurde von der Reaktorkatastrophe überrascht. Überrascht wurden auch die Grünen. Sie waren in der Zeit davor mit ganz anderen Themen als mit den Gefahren der Atomkraft beschäftigt gewesen. Das kann man in der großen Dokumentation der Grünen, der ersten Grünen Bundestagsfraktion, das sind zwei dicke Bände, nachlesen. Da finden sich im Register, stellen Sie sich das vor, zum Stichwort Kerntechnik, man staune, nur ganze 3 Seitenangaben. Zur Nachrüstung findet sich 10-mal mehr. Und soweit ich das überschaue, kam nur ein kleinerer Teil der damaligen Grünen aus der Anti-AKW-Bewegung. Daniel Cohn-Bendit erklärte vor Tschernobyl sogar ganz offen, die Sicherheitsprobleme der AKWs seien politisch uninteressant und regelten sich durch ökonomische Mechanismen von selbst. Auch Fukushima kam als Überraschung. Bekanntlich hatte die Bundesregierung noch kurz davor die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert. Gewiss begann mit Tschernobyl etwas Neues, auch in der Bundesrepublik. Ein neues Element, und zwar ein markantes, und brachte Tschernobyl in die deutsche Anti-AKW-Bewegung. Da traten jetzt Frauen in vorderste Front in Erscheinung. In den USA übrigens schon seit dem TMI-Störfall in Harrisburg 1979. Gewiss waren Frauen, soweit zu erkennen, schon frühzeitig in dieser Protestbewegung stark vertreten. Das schlug sich jedoch kaum in der Anti-AKW-Publizistik nieder. Diese wurde fast durchweg von Männern verfasst. Neuartig war nach Tschernobyl ganz besonders die führende Rolle der Mütter. Noch kurz davor hat es in der feministischen Ökoszene den sogenannten Schwesternstreit gegeben, bei dem allen Ernstes diskutiert wurde, ob Mutter ein rassistischer und frauendiskriminierender Begriff sei. Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre hat ja im Zeichen des Kampfes gegen den Paragraph 218, das Abtreibungsverbot, begonnen und mit der Mutterrolle der Frau oftmals in Spannung gestanden. Nach Tschernobyl dagegen bekannte die streitbare Feministin Claudia von Werloff, auch mir früher aus Bielefeld wohl bekannt, Zitat: "Ich denke, fühle, schreibe und bewege mich jetzt zum ersten Mal ausdrücklich als Mutter." Manche Mutter macht das freilich als seltsam entscheiden, dass ein Reaktor explodieren musste, damit sich eine Mutter als Mutter fühlt. Aber ich will jetzt mal sarkastischen Kommentar runterschlucken. Da Kleinkinder und ungeborene Kinder am stärksten durch Radioaktivität gefährdet sind, enthielt die weibliche Mutterrolle jetzt einen kämpferischen Auftrag, mochten auch gestandene Anti-AKW-Kämpfer diese neuen Mütterinitiativen als Becquerel-Bewegung ironisieren, da die Mütter zuallererst um radioaktiv unbelastete Nahrung für ihre Kinder besorgt waren. Aber das war damals keine ausschließlich weibliche Ängstlichkeit. Selbst ein leitender Manager eines Unternehmens, das führend am Bau von Kernkraftwerken beteiligt war, bekannte mir nach Tschernobyl, von nun an wolle er mit der Kerntechnik nichts mehr zu tun haben, wo er seine Kinder nicht mehr unbesorgt im Garten spielen lassen konnte. Während Tschernobyl die deutsche Öffentlichkeit zunächst in fieberhafte Erregung versetzte, auch ich selbst muss gestehen, ich wurde in diesen Strudel bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs hineingerissen, das war der Ursprung meiner Geschichte der deutschen Nervosität, verbreitete sich nach einiger Zeit in der Anti-AKW-Szene tiefe Enttäuschung, alles sei umsonst gewesen, die Atomkraft bestehe weiter. Aber dieser Eindruck täuschte, hier lohnt sich die Langzeitperspektive des Historikers. Denn auf längere Sicht bekam die Förderung der erneuerbaren Energien in den Jahren darauf doch den entscheidenden Kick. Die Älteren mögen sich zurückerinnern, schon damals gehörte es in der Ökoszene zwar zum guten Ton, sich zu den Erneuerbaren zu bekennen, aber es war nicht leicht, an sie zu glauben. Selbst Klaus Traube, einer der führenden Köpfe der Anti-AKW-Bewegung, wies mich damals warnend darauf hin, die Solarzellen seien viel zu teuer, die können wir vergessen. Sie waren ja bis dahin vor allem in der Raumfahrt weiterentwickelt worden, wo ja Geld keine Rolle spielte. Und jetzt komme ich zu einem Problem, was auch noch bisher, finde ich, in der Literatur wenig behandelt worden ist. Die reale Alternative zur Atomkraft war noch in der Zeit von Tschernobyl die Kohle. Diese rückte jedoch genau zur gleichen Zeit durch den Klimaalarm ins Zwielicht. Nicht im August des gleichen Jahres 1986, dieser berühmt-berüchtigte Spiegelartikel, der Kölner Dom halb unter Wasser. Im Grunde gerieten die Vorkämpfer der Energiewende dadurch erst einmal in eine Zwickmühle. Das hatte schon 5 Jahre davor mit dem Waldsterben-Alarm begonnen, über den die Atomlobby triumphierte und der ja damals ganz, ganz weite Kreise zog. Nun, darauf folgte die Verordnung der Entschwefelungsanlagen, aber durch diese wurde die Sonneneinstrahlung eher noch erhöht. Auch so eine Ironie der Umweltpolitik. Und dann noch der Alarm über das Ozonloch, der sogar Daniel Cohn-Bendit in große Erregung brachte. Die Situation nach Tschernobyl brachte Handlungsimpulse zunächst in ganz unterschiedlicher Richtung. Kein Wunder, dass eine prompte politische Reaktion darauf vorerst ausblieb, zumal in jener Zeit noch sehr unsicher war, wie weit die erneuerbaren Energien tatsächlich die große Alternative zu Kernkraft und Kohle boten. Der kurz auf Tschernobyl folgende solare Erwartungsboom über solar erzeugten Wasserstoff erwies sich als kurzlebig. Diese Anlage in Neuendorf vorm Walde, zunächst als größte der Welt gerühmt, ist inzwischen schon wieder abmontiert worden. Der Preissturz der Solarzellen wurde eine der ganz großen Überraschungen der Folgezeit. Um das Ausmaß dieser Überraschung zu ermessen, lohnt sich ein Seitenblick auf Hans Jonas. Das wohl berühmteste zukunftsweisende Opus der Umweltbewegung, das laut Spiegel 1989 in der Uniszene schon zum Kultbuch avancierte, veröffentlichte dieser 1933 aus Deutschland emigrierte Philosoph 1979 mit dem Prinzip der Verantwortung. Im letzten Teil des Buches Kritik der Utopie und die Ethik der Verantwortung wird deutlich, dass es sich um ein Gegenbuch gegen das Prinzip Hoffnung seines 1977 verstorbenen Mitimmigranten Ernst Bloch handelt, der hemmungslos für das friedliche Atom geschwärmt hatte. Deswegen fiel es seinem Freund Rudi Dutschke auch zunächst ziemlich schwer, auf Anti-Atom umzuschalten. In einem Tagebuch stöhnt er mal, lieber lässt er seinen Kindern aus Karl May vor, als sich mit der Atomproblematik zu befassen. Aber eben daraus, dass Jonas dem Utopisten Bloch eben keine Gegenutopie entgegenstellen will, ergeben sich charakteristische Denkhemmungen. Das Dauergebot sparsamer Energiewirtschaft und sein Veto gegen die Utopie lautet eine Überschrift. Zwischen den Zeilen erkennt man, für ihn, Hans Jonas, ist die Nutzung der Solarenergie zu schön, um wahr zu sein. Sie fällt unter Utopieverdacht. Und jetzt kommt das Verrückte, da erscheint ihm eine Gewinnung von Fusionsenergie im großen Stil immer noch realer, ausgerechnet diese Fata Morgana der Atomenthusiasten. Hier scheint sich, so Hans Jonas, ein Energieparadies zu eröffnen. Leider nur beschleunigt man damit den Wärmetod der Erde, wenn man damit üppig schwelgt. Da erkennt man, in welchem Maße der Preissturz der Solarzellen in den beiden letzten Jahrzehnten eine Überraschung bedeutet, selbst für Vordenker der Umweltbewegung, und wie sorgfältig man sich davor hüten sollte, Zukunftsentwürfe vorstellen unter Utopieverdacht zu stellen, zumal die deutsche Gesellschaft ohnehin nicht übermäßig utopiefreudig ist. Die Frage, wie weit die deutsche Energiewende zum Gelingen eben doch Visionen braucht und Visionen welcher Art, steht nach wie vor offen im Raum. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, über die es sich auch mal lohnt, verschiedene Vordenker der Ökowirkung zu befragen. Überhaupt, das wird auch oft zu wenig gesehen, wenn traurig festgestellt wird, dass es auf der Erde doch noch viele Atomkraftwerke gibt und sogar noch Atomkraftprojekte. Brüterprojekte sind eigentlich fast überall auf der Welt gestorben oder existieren nur als Überbleibsel der Vergangenheit weiter. Auch in Frankreich ist der Brüter von Malville 10 Jahre, nachdem er so in ganzen Schlachten umkämpft, da ziemlich stillschweigend abgeschaltet worden. Was können wir aus der Geschichte der Atomtechnik für die Energiewende lernen? Genau darüber hatten Lothar Hahn und ich ein langes Gespräch mit Klaus Töpfer und darauf schöpft auch das Schlusskapitel der Neuausgabe der Geschichte der Atomwirtschaft. Im Einklang mit Töpfer und auch mit Volker Hauff und Reinhard Loske, führenden Umweltexperten der SPD und der Grünen, erscheint mir folgender Punkt besonders wichtig. Einst bildeten die Atomkraftexperten, ungeachtet aller Differenzen, eine große Familie. Community war der stehende Begriff. Sie kamen keineswegs allesamt aus einer Branche. Vielmehr handelte es sich um ein Netzwerk zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Politik und Publizistik. Viele bekannte Beteiligte kannten einander und waren schon gemeinsam zu Fachkonferenzen in der Welt herumgeflogen. Sie spielten, wenn es darauf ankam, einander die Bälle zu. Das war die entscheidende Bedingung für den Aufstieg der Atomkraft, ungeachtet aller von Anfang an im Raum stehenden Bedenken. Und auch die Anti-AKW-Bewegung verdankte ihren Erfolg wesentlich ihrer Vernetzung mit Politik, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt auch der Justiz. Mir scheint, im Einklang mit Hauff, Loske und Töpfer, eine solche Community gibt es als Basis der Energiewende bislang viel zu wenig. Stattdessen ertönt unendlich viel Polemik von allen Seiten und, wenn auch manchmal gut gemeinte, so doch allzu oft destruktive Hyperkritik. Nicht? Also googeln Sie mal unter Energiewende, Sie werden nach kurzer Zeit verrückt und über all diese Schimpfkanonaden von verschiedenen Seiten. Und soweit ich sehe, sind die Vorkämpfer der Energiewende bislang noch in viel zu unterschiedliche Szenen mit unterschiedlichen Menschentypen aufgesplittert, in Anhänger der Windkraft und der Solartechnik, der zentralen, der dezentralen Energieerzeugung, der Förderung energiesparender Technologien, dazu noch Bioenergie, Geothermie, verbunden mit fundamentalistischen Frontstellungen, Klimaschutz und Vogelschutz als wechselseitige Totschlagargumente Green Growth kontra Degrowth, Effizienz kontra Suffizienz. Ich habe schon mehrfach gehört, dass selbst in der gleichen Institution die Effizienzleute und die Suffizienzleute unterschiedliche Lager bilden, die einander als soziologische Schluffis bzw. Technokraten betrachten. Irgendwie scheint seit geraumer Zeit nicht nur in Fragen der Energiewende eine unfruchtbare Polarisierung in der Luft zu liegen, die eine klare und offene Diskussion zu blockieren droht. Hier müsste es, scheint mir, viel mehr Gesprächsbereitschaft, konstruktive Kritik und politische Solidarität geben. Das ist übrigens auch ein letztes Ziel meiner Zukunftsgeschichte, denn bei der Zukunft muss man ja als allererstes bedenken, die Zukunft enthält Unbekannte und wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, wird man auch gesprächsbereiter gegenüber Leuten, die andere Zukünfte vor Augen haben. Und ich denke, viel mehr Gesprächsbereitschaft, konstruktive Kritik und politische Solidarität, das erscheint mir als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Ich danke Ihnen.
Der emeritierte Professor für neuere Geschichte an der Universität Bielefeld, Joachim Radkau, erinnerte an Tschernobyl. Unsere letzte Rednerin ist Maria Schubert. Sie hat an den Universitäten in Tübingen und North Carolina Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Sie berichtet nun über Tschernobyl, Anfang vom Ende der DDR.
Im Mai 1986 verfassten Mitglieder der oppositionell orientierten Umwelt- und Friedensbewegung den Appell Tschernobyl wirkt überall. Die Mitinitiatorinnen Vera Wollenberger und Silvia Müller trugen in den folgenden Tagen 141 Unterschriften zusammen und überreichten den Appell am 5. Juni 1986 dem Weltumwelttag, dem Ministerrat der DDR und der Staatlichen Nachrichtenagentur. Die Verfasser kommentierten zu Beginn des Dokuments zu Tschernobyl Folgendes. Doch nicht nur die Bedrohung durch havarierte Kernkraftwerke ist augenscheinlich geworden, sondern ebenso die Auswirkungen einer verantwortungslosen und gesellschaftsgefährdenden Informationspolitik in Ost und West. Hier wurde entmündigt, desinformiert und verunsichert. Und dies nicht erst anlässlich von Tschernobyl, sondern schon vorher. Dies geschah keineswegs fahrlässig, sondern gezielt und aus benennbaren Gründen. Es war nicht nur die Unbeherrschbarkeit der Atomtechnik und die Sorge um Schäden für Mensch und Umwelt, die die Verfasser des Appells umtrieben. Der Kern der Kritik richtete sich gegen die Informationspolitik der DDR oder eben besser gesagt die Nicht-Informationspolitik und sogar zum Teil gezielte Desinformation. Zwar gab die DDR 2 Tage nach der Havarie eine kurze Meldung, bekannt eben über eine Havarie. Mehr Informationen erfolgten jedoch zunächst nicht. In den folgenden Wochen berichteten die staatssozialistischen Medien dann schon ausführlicher, aber stets mit der gleichen Grundbotschaft. Es ist alles unter Kontrolle und in der DDR herrscht keinerlei Gefahr für die Bürger. Wissenschaftler bestätigten, dass eben durch die Strahlung auf dem Territorium der DDR keine Gefahr für die Bürger besteht und dass auch die Kernkraftwerke der DDR sicher seien. Uns zugänglichen internen vorliegenden Messwerten von Milch, Gemüse und Fleisch zeigen allerdings, dass die Grenzwerte sehr wohl zum Teil stark überschritten wurden und eigentlich zur Einschränkung des Verkaufs und Konsums von bestimmten Lebensmitteln hätten führen müssen. Außerdem zeigte die interne Überprüfung der Kernkraftwerke der DDR, die nach Tschernobyl auch anberaumt wurde, starke Sicherheitsprobleme, die aber der Öffentlichkeit verborgen blieben. Trotzdem hatten die meisten in der DDR lebenden Menschen Zweifel an der von der Regierung ausgegebenen Berichterstattung. Das lag zum einen natürlich sehr stark auch am Westfernsehen, das der Großteil der Bevölkerung allabendlich konsumierte und dort zeichnete sich eben ein ganz anderes Bild von den etwaigen Gefahren für die Bevölkerung. In den Westmedien kursierten ja sehr unterschiedliche Informationen. Auch dort versuchten vor allen Dingen bundesdeutsche Politiker zunächst zu beschwichtigen. Allerdings verhielten sich verschiedene Landes- und Kommunalpolitiker anders und natürlich Experten und Leute aus der Anti-AKW-Bewegung und Aktivisten veröffentlichten andere Werte und somit gab es eben ein allgemeines Informationschaos, das sozusagen auch auf die ostdeutsche Bevölkerung überschwappte und einströmte. Das nährte dort natürlich die Angst, gefährdet zu sein und auch vor allen Dingen die Zweifel an der Informationspolitik der eigenen Regierung. Denn wie konnte es sein, dass Milch und Gemüse aufgrund der hohen Belastung im westdeutschen Gebiet aus dem Verkehr gezogen wurde und nur einige Kilometer weiter im Osten dann ungefährlich sein sollte? Auf diese tiefe Verunsicherung der DDR-Bevölkerung, die die SED sehr wohl wahrnahm, reagierte sie allerdings wie immer. Die westlichen Informationen wurden als Propagandafeldzug gegen die sowjetische Friedenspolitik eingestuft und Warnungen galten eher als allgemeine Hysterie und die Maßnahmen wurden als völlig unnötig abgetan. Obwohl die ostdeutsche Bevölkerung den Westmedien nicht unbedingten Glauben schenkte, fühlte sie sich doch von ihrer eigenen Regierung nicht ernst genommen, alleingelassen und vor allen Dingen unzureichend geschützt. Für diese These sprechen auch Berichte der Staatssicherheit, die Diskussionen in der Bevölkerung zum Thema Tschernobyl festhielten. Viele der Bürger kritisierten dabei gar nicht so sehr die Atomkraft per se, die für die Mehrheit zur damaligen Zeit noch als alternativlos erschien, sondern eben den Umgang der Regierung mit der Katastrophe. Selbst DDR-Bürger, die ihrem Staat eigentlich positiv gegenüberstanden, sahen in der Reaktion der SED auf die Katastrophe ein starkes Problem. Wie stark das Misstrauen gegenüber der Informationspolitik war, zeigte auch, dass angesichts von Tschernobyl der Konsum von Frischmilch und Gemüse auch auf dem Territorium der DDR merklich zurückging. Nun war die Vorenthaltung von Informationen und zum Teil auch die gezielte Desinformation für DDR-Bürger ja kein neuartiges Phänomen. Aber, so meine These, es tangierte die Menschen eben besonders stark, weil diese Informationspolitik die Gesundheit des Einzelnen gefährdete. Für die SED, die sich sonst ihrer besonderen Fürsorge für die Menschen rühmte, schien das Grundbedürfnis nach der Gesundheit ihrer Bürger zweitrangig. Es war diese fahrlässige Falschinformation durch die Staatspartei, die zu einem starken Vertrauensverlust der Bevölkerung führte. Und dies führt mich zu meinem zweiten Punkt, denn dieses Informationsdefizit schuf wiederum ein Momentum für die unabhängige Umweltbewegung. Bereits in den 70er Jahren wurde vor allen Dingen stark über die sterbenden Wälder diskutiert und es bildeten sich unter dem Dach der evangelischen Kirche verschiedene Ökologiekreise, die selbst etwas gegen die Umweltverschmutzung tun wollten. Die meist noch jungen Leute organisierten zum Beispiel Baumpflanzaktionen oder sogenannte Fahrraddemonstrationen. Diese Aktionen fanden im öffentlichen Raum ohne staatliche Genehmigung statt und waren der Staatspartei schon allein deshalb suspekt. Ganz zu schweigen natürlich von der inhärenten Kritik an der Umweltpolitik, die diese Aktionen mit sich brachten. Somit waren umweltbewegt von Beginn auch staatlicher Überwachung und Drangsalierung ausgesetzt. Trotz vieler regionaler Aktionen, die sich also auch schon vor Tschernobyl abspielten, muss jedoch einschränkend gesagt werden, dass die Zahl der Engagierten klein war und eine Vernetzung der Gruppen untereinander sich schwierig gestaltete. Die Resonanz in der Öffentlichkeit blieb meist doch lokal begrenzt. Und so meine These, diese Dinge änderten sich zumindest teilweise mit Tschernobyl im April 1986. Tschernobyl katapultierte das Thema Atomenergie und seine Auswirkungen auf Natur und Mensch an vorderste Front des öffentlichen Interesses. Der GAU führte zunächst also zu einem enormen Interessensschub für die Arbeit der bereits vorhandenen Ökologiegruppen. Zwar bot das Westfernsehen auch einen ersten Anlaufpunkt, aber schriftliche Informationen oder gar Informationen über die Verhältnisse in der DDR waren ja sehr schwierig zu bekommen. Und die Umweltgruppen sprangen eben in dieses Informationsdefizit und machten Angebote zur offensichtlichen Beschwichtigungspolitik der SED. Tschernobyl wirkte aber auch als Katalysator für die Gründung neuer Initiativen, dabei eines der wichtigsten Zentren der DDR-Umwelt- und Oppositionsbewegung im Allgemeinen, der Berliner Umweltbibliothek. In den Räumen der evangelischen Zionsgemeinde konnten dort Bücher und Schriften zur Umwelt, aber auch zu anderen Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie gelesen werden. Neben der Neugründung von Gruppen brachte die Katastrophe das Thema Umwelt auch in anderen oppositionell ausgerichteten Kreisen wie den Friedensgruppen stärker in den Vordergrund. So entstammte der eingangs zitierte Appell auch aus den Zirkeln der Friedens-, also der ursprünglich eigentlich Friedenskreise, die sich aber nun auch dem Thema Atomenergie zuwandten. Man sieht also diese Verzahnung auch der Themen, die sich dort abspielte. Die Kritik an der Atomenergie war immer verbunden mit einer umfassenden Systemkritik und eben auch anderen Themen. Insofern würde ich auch dafür plädieren, den Begriff Umweltbewegung eher als breiten Begriff zu verstehen. Es ging um das Zusammenspiel zwischen Mensch, Natur und Staat, das sich eben in seiner Gesamtheit ändern müsste und zum Beispiel auch den persönlichen Lebensstil umfasste. Und als logische Konsequenz daraus verhandelten Ökologiekreise, aber auch die Friedensgruppen eben Umweltthemen gemeinsam mit anderen Themen wie Menschenrechten, Frieden, Demokratie oder auch Konsumverhalten. Tschernobyl verstärkte den Trend hin zur Entstehung einer alternativen Öffentlichkeit, wofür die Berliner UB ein treffendes Beispiel ist. Die Räume waren Treffpunkt, Informations- und Diskussionsraum, was sich auch an der weiteren Verbreitung der Publikationen darstellte. Und war die UB eben eines unter vielen Beispielen, sicherlich das prominenteste, aber auch in anderen Territorien der DDR bildeten sich eben auch öffentlichkeitswirksame Aktionen heraus. Tschernobyl wurde auch zu einem einenden Moment für verschiedene Umweltgruppen und verschiedene andere Oppositionsgruppen in der DDR. Denn durch Tschernobyl rückte ein gemeinsamer Gegner in den Fokus, die Atomkraft. Also dieser GAU erzeugte in gewisser Art und Weise oder verstärkte das Gefühl, eben zu einer Umweltbewegung zu gehören, die auch weit über die DDR hinausreichte. Die Umweltbewegten interessierten sich dabei nicht nur für die Umweltprobleme der DDR, sondern bezogen sich in ihrer Kritik auf die Atomkraft im Allgemeinen, speziell auch auf die BRD, aber auch auf die weltweiten Entwicklungen. Kritik an den existenten Staatssozialismen und deren Umweltpolitik ging oft somit Hand in Hand mit Kapitalismuskritik und der weltweiten Energie- und Umweltpolitik. Das zeigt auch der anfangs zitierte Appell, denn dort war ja von der Informationspolitik in Ost und West die Rede. Somit sprachen sich die Umweltgruppen dafür aus, dass die Reaktoren weltweit abgeschaltet werden und ein globales Umdenken stattfinden müsste. Dieser Weitblick wird auch an verschiedenen Samizdat der Umweltgruppen deutlich. So fanden sich dort häufig Beiträge zur DDR-Energiepolitik, aber auch Beiträge zu BRD oder zu Osteuropa und allgemein zur grünen Bewegung. Dieses internationale Denken war verbunden auch mit einer Vernetzung der Umweltbewegung. Dabei waren Kontakte nach Osteuropa, spezifisch nach Polen und natürlich zur BRD von Bedeutung. So fanden Treffen zwischen Grünen aus West- und Ostberlin statt und somit auch ein Informationsaustausch. Aber auch materiell war das wichtig, denn die Berliner UB zum Beispiel profitierte natürlich von der DDR gebrachten Literatur oder auch von Drucktechnik wie den Druckmaschinen. So waren die Umweltgruppen stets auch Teil einer deutsch-deutschen, einer osteuropäischen und letztendlich einer internationalen Umweltbewegung. Ich komme zum Fazit. Die wichtigste Folge Tschernobyls für die DDR sehe ich zum einen darin, dass Tschernobyl die mangelnde Fürsorge und die Reformunfähigkeit des sozialistischen Staates offenbarte und zweitens der Umgang der SED mit der Katastrophe oppositionellen Gruppen Zulauf verschaffte. Der Anfang vom Ende der DDR ist hierbei sicherlich nicht erst bei Tschernobyl zu suchen, sondern dessen Wurzeln und die verstärkte Formierung oppositioneller Gruppen reichte weiter zurück. Nichtsdestotrotz wollte ich mit diesem provokanten Titel deutlich machen, dass Tschernobyl und der GAU aber ein Baustein und gleichzeitig ein Symptom des Machtverfalls auch des ostdeutschen Staates war. Auch der Anfang der Umweltbewegung geht vor Tschernobyl zurück. Die atomare Katastrophe bewirkte aber, dass das Thema Umwelt und im Besonderen die Kritik an der Atomenergie in oppositionellen Gruppen eine stärkere Rolle einnahm und das Interesse für die Arbeit dieser Initiativen innerhalb der Bevölkerung enorm anstieg. Viele derjenigen, die 86 in Umweltgruppen aktiv waren und sich gegen die Atomkraft zusammenschlossen, wurden 89 zu wichtigen Akteuren der Bürgerrechtsproteste. Auf die eigenständige Umwelt- und Oppositionsbewegung wirkte Tschernobyl demnach als ein Katalysator. Als langfristige Folge des Unglücks gilt für die DDR außerdem, dass dem bisher propagierten atomaren Fortschrittsglauben und der Sauberkeit der Technik nun die Unbeherrschbarkeit eben dieser Technik und die Entgrenztheit der Folgen bei einem Unglück vor Augen geführt wurden. Angesichts der Wahlschappe der Grünen in der ersten Freien Volkskammer und den ersten gesamtdeutschen Wahlen würde ich allerdings konstatieren, dass die Desillusionierung über das Verhalten des eigenen Staates zur damaligen Zeit schwerer wog als der Schock über die Zerstörungskraft der Atomenergie. Dennoch war dies eine langfristige Folge. Der Prozess des Umdenkens in Bezug auch auf die Atomenergie war mit Tschernobyl stärker in der Bevölkerung angekommen und würde sich in den nächsten Jahrzehnten auch da in einer Beteiligung an der Anti-AKW-Bewegung manifestieren. Dankeschön.
Soweit Maria Schubert und soweit unser Blick zurück auf Tschernobyl. Aus der alternativlosen Energieerzeugung ist, wie ihr wisst, inzwischen der Ausstieg aus der Kernenergie geworden, zumindest in Deutschland. Energie kann auch anders und ungefährlicher erzeugt werden. Der einstige Irrweg in Deutschland wird in den nächsten 5 Jahren zu Ende gehen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.